Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, in unserer Bibel gibt es zwei Berichte darüber, wie alles, was ist, entstanden ist. Im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, der aufwendige Schöpfungsbericht, der sich so richtig auch vom Kleinen hin zum Großen, vom Einfachen hin zum Komplexen entwickelt, dass jeder Naturwissenschaftler sagt, jawohl, können wir nachvollziehen, nur die Zeit stimmt nicht mit diesen 6 Tagen. Und es gibt ein Kapitel später einen zweiten Schöpfungsbericht, von dem man im ersten Moment meint, da ist das Pferd verkehrt rum aufgezäumt. Hören wir uns an, wie er im zweiten Kapitel in den Versen 4 bis 15 aufgeschrieben ist. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Und alle Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden. Und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen. Und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilte sich von da in 4 Hauptarme. Der erste heißt Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, und dort findet man Gold. Und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedolachharz und den Edelstein Schocham. Der zweite Strom heißt Gihon und fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Liebe Schwestern und Brüder, auf den ersten Blick ein verkehrt rum aufgezäumtes Pferd. Gott schuf Himmel und Erde, dann den Nebel, dann den Menschen und erst dann den Lebensraum, in dem der Mensch seinen Platz finden sollte. Alles andere war, als er aus der Erde des Ackers den Menschen schuf, noch nicht gewachsen. Man kann natürlich fragen, wie soll's gehen? Steckt da eine gewisse Logik dahinter? Macht das Sinn, sich die Geschichte der Entstehung alles Existierenden so auf den Menschen zugespitzt vorzustellen? Ich denke, auch dies macht Sinn. Wenn man einfach mal einen Blick wirft. Ihr habt es vorhin nicht gesehen. Wie ich vorhin am Altar stand, während der Eingangsliturgie, ist aus der linken oberen gelben Blüte plötzlich eine ganz kleine Spinne runtergekommen und hat dann angefangen, zwischen dieser Blüte und der drunter und der nächsten nebendran ein Netz zu spinnen. Man kann sowas nebenher mit immer wieder einem gewissen Staunen beobachten. Es braucht jemanden, der sieht. Ich finde es faszinierend. Und manchmal denke ich, wie weit sind wir Menschen von unserem Lebensraum, von dem, was Gott geschaffen hat, entfernt und wo sind wir dem noch nahe, dass wir das alles wahrnehmen. Leben wir doch in einer Zeit, in der das Wichtigste ist, alles perfekt zu steuern mit Ablaufplänen und Dokumentationen, alles im Griff zu haben, für alles eine Lösung zu finden. Weltklimakonferenz läuft im Moment. Finden wir Lösungen? Dieser erste, es ist der zweite Schöpfungsbericht, aber eigentlich der ältere, er zeigt ein Bild, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Für den Menschen schafft Gott den Lebensraum. Für denjenigen, der seine Schöpfung aufmerksam beobachten kann. Wir leben hier auf dem Land. Ich denke, das ist noch relativ gesund und gut. Wir schauen raus, schauen über Felder und Wälder, sehen, wie etwas aufwächst, gestalten es, ernten, wenn es etwas zu ernten gibt, können uns noch drüber freuen, wenn wie dieses Jahr die Getreideernte außergewöhnlich gut ist, und kriegen vielleicht Bauchgrimmen, wenn die eine oder andere Obstsorte nicht so gut wächst. Wir merken es noch, wie sehr wir abhängig sind von diesem Raum zum Leben, den uns Gott geschenkt hat. Ich habe es jetzt gemerkt, wir waren ja vorletzte Woche in Südtirol. Weinanbaugebiet. Man fährt durch die Weinberge und es stinkt. Es stinkt nach Fäulnis. Die Südtiroler haben wirklich Angst um ihre Weinernte dieses Jahr, weil irgendwann vor 10, 15 Jahren eine japanische Fliege eingeschleppt wurde, die kurz vor der Ernte die Trauben anbohrt. Und wenn das Wetter trocken ist, dann fallen die angebohrten Beeren von den Trauben zu Boden und richten keinen Schaden an. Aber wenn es so feucht ist wie dieses Jahr, verfault die gesamte Ernte am Rebstock. Da war meine Frage, ja, kann man da chemisch nichts machen? Die Antwort war, so kurz vor der Ernte geht da nichts. Und da wird es deutlich, in solchen Situationen, wenn man ein bisschen aufmerksam durch die Wirklichkeit geht, wie abhängig wir Menschen eigentlich sind von diesem Lebensraum, den uns Gott geschenkt hat, von den ganzen Abläufen, von den gegenseitigen Abhängigkeiten von Sonne, Wind und Regen, von Wetter und menschlicher Arbeit. Wenn wir in andere Ecken gucken, so im städtischen Raum, glaube ich kaum, dass es noch viele Menschen gibt, die das so wahrnehmen. Und die dann meinen, die Erde sollen sie sich untertan machen. Das ist auch ein biblisches Wort. Aber wenn ich mir etwas untertan mache, dann beherrsche ich es auch. Oder halte mich zumindest für so weit, dass ich es beherrschen könnte. In diesem Schöpfungsbericht lautet der Auftrag, den Gott uns Menschen gibt, anders. Ihr sollt bebauen und bewahren. Ich glaube, dieser Schöpfungsbericht ist wirklich für Menschen auf dem Land geschrieben, die das Land bebauen und bewahren. Die diesen Garten in Eden, der überall so seinen kleinen Widerglanz findet, ernst nehmen und auch wertschätzen. Übrigens, der Garten Eden, in der Landschaft Eden, diese Landschaft gibt es. Zwischen Afrika Und Arabien an der Landbrücke im Südosten gibt es eine Landschaft, die heute noch Eden heißt. Und die vor tausenden von Jahren nicht versteppt und verwüstet war, sondern tatsächlich eine blühende Landschaft, in der, so hat man es mittlerweile auch herausgefunden, die frühen Menschen auf ihrem Zug von Afrika hinauf gegen Europa und Asien längere Zeit ihren Lebensraum gefunden hatten. So schlägt sich selbst in einem heutigen Landschaftsnamen noch ein Stück Beweis biblischer Geschichte dar. Und dann, ihr werdet es gemerkt haben, es sind so ein paar Begriffe gefallen, die heute ganz aktuell sind. Die vier Flüsse, die dort entspringen, sich aufteilen, und zwei davon, Euphrat und Tigris, heißen auch heute noch so. Die liegen im heutigen Irak. Und wie schaut es da aus mit diesem Auftrag, zu bebauen und zu bewahren, wenn Gewalt herrscht, wenn wieder Natur und Mensch gekämpft wird, wenn Grausamkeiten an der Tagesordnung sind? Da würde ich auch gerne genau diesen Schöpfungsbericht laut, laut vorlesen und in den Menschen ins Gewissen rufen, wozu sie eigentlich da sind. Nicht, um ihre Machtfantasien auszuleben, nicht, um über andere zu herrschen, nicht, um sich selber zu überheben, sondern um füreinander da zu sein und für diesen Raum, den Gott geschaffen hat. Aber dazu braucht es etwas, was in der Mitte des Garten Eden stand. Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, unter anderem den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. In diesem Teil der Schöpfungsgeschichte ist noch kein Verbot. Davon darfst du essen, davon darfst du nicht essen. Alle Bäume waren verlockend anzusehen und gut zu essen. Kein Verbot vom Baum des Lebens, kein Verbot vom Baum der Erkenntnis zu essen. Vielleicht sind diese beiden Bäume aber auch ziemlich eng verwachsen. Leben und Erkenntnis, das gehört zusammen. Da ist erst sehr viel später jemand draufgekommen und hat so formuliert, was heute noch gilt: Das Leben ein ständiges Streben nach Erkenntnis ist, ein lebenslanges Lernen. Das war Goethe. Und wir profitieren immer noch von dieser Erkenntnis. Und interessanterweise stehen genau diese beiden Bäume in der Mitte des Garten Eden. Alles andere um die beiden Bäume herum verstreut. Es gibt keinen Baum der Unterdrückung. Es gibt keinen Baum des Hasses, es gibt keinen Baum des Kampfes, sondern nur diese beiden. Und damit ist in diesem Schöpfungsbericht schon ganz deutlich umschrieben, was denn unsere Rolle und unsere Aufgabe als Menschen, als Geschöpfe Gottes in dieser Welt sind. Leben, nach Erkenntnis streben, bebauen und bewahren. Und alles andere, was heutzutage die Wirklichkeit so beherrscht, ist zweit-, dritt- oder viertrappig. Vielleicht gelingt es uns Menschen, uns wieder darauf zu besinnen, wo der Kern unseres Daseins, wo die Mitte des Garten Edens ist, um uns selbst und unsere Welt im Sinne und im Auftrag Gottes zu gestalten. Denn der Mensch, der Herr nahm ihn und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.